der Transfer von dem theoretischen Know-how und dem wissenschaftlichen Know-how, was da ist, der muss in der Praxis erprobt werden. Und das sind dann letztlich die Referenzbeispiele. Und nur so kommen wir auch zu einem, sagen wir, neuen Stand der Technik. Ja, also weil Stand der Technik bezieht sich ja immer auf Erfahrungswerte. Und wenn wir aber keine, sagen wir, neuen Erfahrungen schaffen, die in der Praxis auch erprobt sind, dann kommen wir da nie raus. Wir müssen eigentlich bauen und testen. Und dazu brauchst du den Mut von Kommunen, von privaten Bauherren, von PlanerInnen, von allen, die an der Planung, an den Projekten beteiligt sind, neue Wege zu gehen.
Herzlich willkommen zur 31. Episode von Architektur statt Planung, dem Podcast der Bundesarchitektenkammer. In dieser 6. Staffel geht es um die Erprobung neuer Bau-, Denk- und Arbeitsweisen. Denn mit der Theorie des nachhaltigen Bauens sind wir durch. Alle Excel-Tabellen sind gefüllt, alle Vorteile benannt, alle Bedenken geäußert. Jetzt geht es um den Transfer in die Praxis. Mein Name ist Kerstin Kuhnekert und das ist die erste Episode 2024. Heute spreche ich mit der Architektin Margit Sichrowski, einer der Gründungspartnerinnen des Berliner Architekturbüros LXSY Architekten. Das Büro ist bekannt dafür, zirkuläres Bauen nicht nur zu propagieren, sondern auch zu praktizieren. Das erste wichtige, medienwirksame und preisgekrönte Projekt war der Impact Hub Berlin at Circular House. Zwei weitere Projekte entstehen derzeit in Zusammenarbeit mit ASP-Architekten. In Berlin das KMA Karl-Marx-Allee für die Heinrich-Böll-Stiftung in prominenter Lage neben der DDR-Ikone Kino International. Und in Stuttgart der neue Stöckach, ein Wohnungsbau. Allen Projekten gemeinsam ist, dass sie Standards des Planens und Bauens in Frage stellen und neue Wege des zirkulären Bauens erproben. Margit Sichrowski ist hierzulande eine der wichtigsten Stimmen zum zirkulären Bauen. Sie ist derzeit Mitglied im Arbeitskreis Nachhaltiges Planen und Bauen der Architektenkammer Berlin und in dieser Funktion Mitinitiatorin des Leitfadens Zirkuläres Bauen. Meine erste Frage an Sie lautet: Was ist zirkuläres Bauen?
Oh, zirkuläres Bauen. Also wir definieren das folgendermaßen. Ist zum einen natürlich formvolles Availability, der schöne Slogan, der so besagt natürlich Bauen mit dem, was da ist. Das heißt Gebäudebestand und aber auch Materialien, Produkte, die schon im Kreislauf sind. Dann geht es um formvolles Disassembly. Das bedeutet, wir bauen so, dass wir es auch später wieder zurückbauen können. Das heißt Sortenreihen, aber auch quasi, ich sag mal, nicht verklebt, sondern eben verschraubt oder sowas, so ganz einfach. Dann geht es natürlich auch viel darum, dass man Standards hinterfragen muss. Also, und da rede ich nicht nur von Bauen nach Stand der Technik und DIN-Standards, sondern ich rede auch von Komfortstandards, die wir eigentlich gewöhnt sind zu tun. Thema erhöhter Schallschutz zum Beispiel oder sowas, dass man oder Flächenbedarf, ja, dass man einfach wirklich alles mal so hinterfragt und schaut, braucht man das überhaupt? Und wie gehen wir da ran? Also letztlich geht es eigentlich immer darum, dass man schaut, was für Materialien oder wie gehen wir mit dem Material um. Da gibt es von der DIN auch eine ganz, ganz gute Publikation über die R-Strategien, wo nochmal aufgezeigt wird, wie ist eigentlich die Hierarchie für die Beurteilung von Materialien. Also erstmal gar nichts verwenden ist natürlich sowieso das Allerbeste. Also sozusagen dieses Refuse, dann zu schauen, kann man etwas 1:1 wiederverwenden, also dieses Reuse, und kann man auch etwas reparieren, also gar nicht erst sozusagen neu einsetzen, oder kann man für Produkte einen anderen Purpose finden, also dieses Repurpose. Und ganz unten in dieser Hierarchie steht eigentlich Recycling, und das muss man sich so mal ein bisschen, finde ich, auch klar werden, weil ja gerade in der Politik heute ganz viel über Recycling gesprochen wird. Wir müssen mehr recyceln und so weiter. Und wir sagen eigentlich, wir müssen eigentlich mehr Produkte 1:1 wieder einsetzen und gar nicht erst wieder neu verarbeiten und in den Recyclingprozess bringen. Ist natürlich besser als wegschmeißen, ist sowieso klar. Und dann gehen wir an ein Gebäude eigentlich so ran oder eine Planung so ran, dass wir sagen, das Gebäude ist nicht ein Stück Gebäude, sondern das hat unterschiedliche Schichten. Das haben auch nicht wir erfunden, sondern das ist das sogenannte Shearing Layers Modell von Frank Duffy, was dann später von Stuart Brand in seinem Buch How Building Learn adaptiert wurde. Das finde ich ganz spannend, weil das zeigt eben diese Veränderungszyklen auf je Gebäudeschicht. Also da sprechen wir von Hülle, Konstruktion, TGA, Innenausbau, der Standort, das Raumkonzept und so weiter, so dass man dann wirklich jedes Bauteil und jede Schicht quasi einzeln bewertet nach den Kategorien. Und ganz zum Schluss geht es natürlich auch darum, dass man das alles dokumentiert, sodass man auch später weiß, was eingesetzt worden ist und vor allen Dingen auch, wie es eingesetzt worden ist. Und quasi dieser sogenannte Gebäuderessourcenpass. Genau, so ist erstmal so dass die Theorie, wie man da so dran geht, die Praxis kann unter Umständen ein bisschen anders aussehen.
Das Shearing Layer Modell, ist das gleiche wie die Materialpyramide?
Nee. Die Materialpyramide ist quasi gemäß DIN einfach der Einsatz, quasi wie man Materialien einsetzt, also nach was für einer Hierarchie man quasi die Planung eigentlich anlegt. Ja, also wenn man jetzt sagt, Refuse steht ganz oben, das heißt, wir machen gar nichts, bedeutet, nicht bauen ist sowieso irgendwie natürlich CO2-mäßig das Beste, aber das wollen wir ja auch nicht. Aber da geht es auch darum zu schauen, brauchen wir überhaupt die Räume, brauchen wir überhaupt das Material, kann man vielleicht eine Schicht weglassen, kann man vielleicht diesen Raum weglassen, kann man vielleicht, also alles Mögliche, dass man immer wieder hinterfragt, ist es notwendig? Wenn ja, aus was für einem Grund? Ich finde auch, es kann Ästhetik oder so kann auch ein Grund sein, etwas nicht wegzulassen. Es muss nicht alles funktional und reduziert sein, aber immer noch mal hinterfragen, okay, ich mache das, weil ich das und das erreichen möchte.
Um zu sagen, alles, was wir tun, hat einen guten Grund.
Ja, es geht schon darum, sich einfach zu hinterfragen, ist das, was ich baue, wirklich, also dieses Thema Suffizienz kommt da ja irgendwie rein, ne? Dass nur das Bauen, was wirklich auch notwendig ist und genug ist.
Du hast ja gerade auch schon gesagt, die Umsetzung sieht eh ein bisschen anders aus. Wo liegen denn die Herausforderungen für die am Projekt Beteiligten?
Also die besonderen Herausforderungen liegen eigentlich darin, dass man ein gutes Team hat. Also ein Team von ArchitektInnen, StatikerInnen, TGA-PlanerInnen, BauphysikerInnen, Landschaft, also alle, die quasi so an einem Standardprojekt beteiligt sind, inklusive dem Bauherrn natürlich, dass die gewillt sind, Dinge zu hinterfragen und gemeinsam auch vielleicht den Mehraufwand auf sich nehmen und vielleicht so ein bisschen out of the box denken, wie man so schön sagt. Weil, also wir haben schon festgestellt, dass wir mit ganz vielen Heeren und vielleicht manche finden es auch lustige Ideen irgendwie in die Planersitzung kommen und dann werden wir, und dann geht es halt darum, ja, aber das geht doch nicht, weil die Norm, das funktioniert nicht und so weiter und so fort. Das ist mühselig, das wissen wir natürlich, dass es auch ein Haftungsrisiko ist und dass es auch nicht so einfach ist. Es ist trotzdem, wir können ja als ArchitektIn nicht alles wissen und nicht alles erfinden und deswegen ist es so notwendig und wichtig, dass man mit einem Planerteam auftritt, die auch Lust haben, neue Wege zu gehen und Dinge vielleicht zu hinterfragen und vielleicht auch Lösungen zu finden, die vielleicht nicht im Lehrbuch stehen, aber dennoch möglich sind.
Der Mehraufwand wirkt ja vielleicht erstmal ein bisschen abschreckend. Wie lässt sich der reduzieren oder warum sollte man den haben wollen? Sag
ich mal. Ja, weil man die Welt retten will, so wie wir. Nein, also was ist der Mehraufwand überhaupt? Also der Mehraufwand auf der planerischen Seite ist, dass wir, sagen wir, sehr viel mehr Varianten zeichnen müssen und die auch, also das, was man in der Leistungsphase 2 macht, das muss eben eigentlich mitgeschleppt werden, bis letztlich das Bauteil wirklich gefunden worden ist. Also das heißt sogar vielleicht teilweise bis in die LP8. Das heißt, wir haben immer eine Variante mit einem Reuse-Bauteil, vielleicht auch drei Varianten mit unterschiedlichen Reuse-Bauteilen und immer eine Variante mit einem neuen Material. Und das ist immer die Fallback-Option sozusagen. Wenn man nichts findet, dann nimmt man das Neue. Das ist so ein bisschen der Mehraufwand, was die Planung anbelangt. Ansonsten geht es auch eher so ein bisschen darum, Leistungsphasen umzuschichten. Das heißt, spätere Leistungsphasen in frühere Leistungsphasen bereits mitzuplanen. Also viele Sachen der LP5 müssen bereits in der LP3 auch klar sein, damit man auch Materialien testen kann. Also da geht es nicht um Mehraufwand, sondern eher eine Umschichtung der Leistungsphasen und das heißt auch Leistungspunkte. Was auch natürlich ein Mehraufwand ist, ist diese ganze Materialfindung, Bauproduktefindung, Logistik und Lagerung. Aber ich würde jetzt mal behaupten wollen, also wir haben das gemacht im Circular House, aber ich würde jetzt behaupten, das ist jetzt nicht unser Kerngeschäft und da sollen sich andere drum kümmern. Mhm. Und unser ideales Ziel wäre eigentlich, dass es sowohl Reuse-Bauteilbörsen gibt, wie aber auch, dass vor allen Dingen Hersteller ihre Sachen wieder zurücknehmen und rezertifizieren, also Brandschutztüren zum Beispiel ist so ein klassisches Beispiel, dass man Brandschutztüren ausbaut und plötzlich verlieren sie ihre Zulassung. Und warum kann man die nicht wieder zurücknehmen und aufarbeiten und wieder neu auf den Sekundärmarkt wieder neu verkaufen? Mhm. Und ich glaube, dass da kommen wir schon hin, wenn es klar ist, dass Ressourcen einfach nicht mehr vorhanden sind und auch zu teuer sind. Ich glaube, dann haben die Firmen ein eigenes Interesse, dann ihre eigenen Ressourcen quasi wieder zurückzunehmen. Mhm.
All diese Hebel umzulegen, ist ja eigentlich eine Mammutaufgabe. Wen braucht es, um das zu lösen? Wer muss sich da zusammentun? Das kann ja nicht nur Architektinnen und Architekten sein.
Nee, also das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das ist die komplette Transformation einer linearen Wirtschaft hin zu einer Kreislaufwirtschaft. Und da ist ja die Baubranche tatsächlich ein großer Player drin. Also das, die Baubranche ist dreckig und stinkig und produziert viel CO2 und nimmt sehr, sehr viele Ressourcen in Anspruch. Das können Architekten nicht alleine lösen. Also innerhalb eines Planungsauftrages gibt es sozusagen natürlich, der Bauherr muss am Start sein, der muss auch Haftungsrisiken mit übernehmen wollen. Dann muss es die ausführende Firma sein. Es müssen aber auch im Hintergrund, wir brauchen rechtliche Grundlagen, und zwar sowohl auf einer öffentlich-rechtlichen wie auf einer zivilrechtlichen Ebene. Und es müssen aber auch, also letztlich braucht es auch Versicherungen, es braucht Finanzprodukte, es braucht letztlich wirklich auf allen Aspekten, die was mit Bauen und Planen zu tun hat, braucht es ein Umdenken.
Das heißt, die Vertreterinnen dieser ganzen Branchen müssen eigentlich zusammenkommen und gemeinsam analysieren und auch über Richtlinien nachdenken oder neue Rahmenbedingungen, was ja auch teilweise schon passiert,
genau,
auch auf EU-Ebene. Was du gesagt hast, heißt ja auch, das ist ja auch Aufgabe der Kammern dann, ne? Also mal abgesehen davon, dass Architektinnen und Architekten oder die Planerinnen nicht alles alleine stemmen können, aber auf Gesetzesebene sozusagen, da arbeiten dann die Kammern dran, um dementsprechend Hebel umzulegen, genau, und Gesetze eventuell zu ändern. Gebäudetyp E wäre da ein Beispiel. Du selber engagierst dich auch in der Kammer. Was machst du da genau?
Genau, ich bin Mitglied im Arbeitskreis Nachhaltiges Planen und Bauen der Architektenkammer Berlin und bin dort ja Mitinitiatorin eines Leitfadens zum zirkulären Bauen. Also auch die Kammer Berlin wird einen Leitfaden herausbringen, der soll im Sommer soweit erstmal fertig sein. Es ist aber allen bewusst, dass es ein Working Document ist, weil das ganz viele quasi neue, eben, da arbeiten gerade ganz viele Leute dran, deswegen wird es da auch neue Gesetze und Veränderungen geben in den nächsten Monaten und Jahren, hoffentlich. Und insofern ist dieser Leitfaden nicht als in Stein gemeißelt zu sehen, sondern soll eigentlich eine Planungshilfe sein. Also soll noch mal ein bisschen aufdröseln, was ist zirkuläres Bauen, was muss man in den einzelnen Gebäudeschichten beachten. Wir haben ganz tolle AutorInnen mit dabei, die uns dort unterstützen. Es geht auch um rechtliche Rahmenbedingungen, es geht um Digitalisierungsprozesse in dem Bereich zirkuläres Bauen. Und ich glaube, das wird ein ganz guter Leitfaden. Und ich glaube, dass es auch hilfreich ist, wenn die Kammern so etwas produzieren, weil man sich dann doch auf etwas stützen kann im Laufe des Planungsprozesses und auch vielleicht in der Argumentation gegenüber Bauherren. Weil unsere Erfahrung ist schon auch, dass selbst wenn Bauherren mit, sagen wir, hehren Zielen antreten in ein Projekt, dass es dann doch im Laufe des Planungsprozesses oftmals eben die einfache Lösung gewählt wird oder die sichere Lösung und dann wieder Dinge über den Haufen geschmissen werden. Und ich glaube, wenn man da von Anfang an ein bisschen sattelfester ist, was für Grundprinzipien man eigentlich verfolgen möchte und das auch mit dem Bauherrn festlegt und die Prioritäten wirklich festzurrt, dass man dann auch eine bessere Grundlage hat.
Wenn wir mal auf die HAI blicken, welche Rolle spielt die HAI in diesem Prozess der Grundlagenschaffung?
Mhm. Wir müssen halt schauen, dass wir, sagen wir, die Leistungsbilder verändern innerhalb der HUAI, dass dort sehr viel mehr Leistungspunkte für Bestandsanalysen, Gebäudebestände, einfach dieses Bauen im Bestand eigentlich einen größeren Stellenwert bekommt innerhalb der HUAI. Und dann hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass es auch darum geht, dass man die Planungsphasen, die Leistungsphasen, dass es da irgendwie einen Trick geben muss, dass man die nicht so linear denkt, ja. Also weil eigentlich ist das ein No-Go für eine, also sagen wir, im Idealfall wird man immer für alle Leistungsphasen beauftragt und im zirkulären Bauen ist es extrem wichtig. Oder wenn es nicht geht, dann muss man sich zumindest Leistungspunkte von den hinteren Leistungsphasen mit in die vorderen rein verhandeln. Das ist extrem wichtig, weil ansonsten kommt man eigentlich nicht weit, weil man muss ja eigentlich wirklich in den frühen Phasen schon detailliert planen, um zu wissen, ob die und die Materialien überhaupt einsetzbar sind. Und parallel dazu, und das ist wie gesagt ein neues Leistungsbild, geht es darum, die Materialien zu sourcen, zu finden, zu katalogisieren, zu lagern, zu transportieren. Und das ist etwas, was absolut natürlich gar nicht abgebildet ist in der HUAI und wie gesagt auch nicht zwingend unbedingt ein Geschäft für Architekten sein muss.
Ich wollte gerade sagen, das könnte fast ein neues Berufsbild sein, genau. Ne? Ähnlich wie bei Barbara Busa, die hier ja auch noch in dem Podcast in dieser Staffel zu Gast sein wird, die ja sozusagen einfach verschiedene Firmen auch als Schwesternfirmen haben, neben dem Barbaro in situ, meine ich jetzt, ne? Und die auch die BauteiljägerInnen sozusagen so betiteln, ne? Also genau. Die sind zwar auch ausgebildete PlanerInnen, aber es ist einfach nochmal ganz klar, dass das eigentlich eine andere Tätigkeit ist.
Genau, ja. Also entweder wir müssen das doch in-house machen, weil wir natürlich die Planung immer wieder auf die gefundenen Produkte angleichen. Oder aber es gibt irgendwann so einen riesen Fundus, dass man wirklich sich durchklicken kann. Und dann ist es dann für die Planer letztlich egal, ob sie ein neues Produkt oder ein Reuse-Produkt sozusagen kaufen.
Ja, du hast vom Gebäudepass gesprochen. Der wäre da ja sehr hilfreich in Zukunft, wenn, sag ich mal, ab jetzt zirkulär gebaut werden würde, wieder abbaubar, Design for Disassembly, du hast es gesagt, dass man zerstörungsfrei die Materialien hat und die sind schon im BIM-Modell erfasst oder per Gebäudepass. Das wäre dann die glänzende Zukunft sozusagen.
Ja, aber es gibt tatsächlich schon viele Kommunen, die auch sich auf den Weg machen, ihre eigenen Bestände zu digitalisieren und zu schauen, was haben wir eigentlich für Ressourcen, was haben wir eigentlich für Schätze in unserer Stadt. Und das ist natürlich der Idealfall, wenn man einen Auftrag bekommt. Wir fangen jetzt gerade ein ganz tolles Projekt in München auch an, quasi ein Pilotprojekt zum zirkulären Bauen und wo die Landeshauptstadt München sagt, wir haben diesen Gebäudebestand und wir wissen, dass in den nächsten 2 Jahren das und das abgerissen oder nicht abgerissen, sondern zurückgebaut wird und das fällt an Bauteilen an und das wird spannend.
Ja, das ist eh toll, wenn die Kommunen erkennen, dass es auch ihre Aufgabe ist, im Endeffekt ihre Schätze zu erfassen und dann aber auch für Lager zu sorgen, um da eben Materialien zu sammeln im Endeffekt. Ja. Weil das sollte ja nicht auf Kosten engagierter Menschen, sag ich mal, stattfinden. Ne? So.
Ja, genau, genau. Und ich glaube auch, dass es für die öffentliche Hand total, also es ist auch super, dass die Daten nicht aus der Hand zu geben, sondern die Daten selber zu generieren, weil es ist ja öffentliches Gut letztlich, ne?
Lass uns noch mal kurz zu den Baukosten kommen, weil wir haben ja natürlich jetzt auch von Mehraufwand gesprochen und auch natürlich davon, dass die Rahmenbedingungen noch nicht angepasst sind an das zirkuläre Bauen, dass es natürlich etwas komplizierter ist, als wenn man es jetzt nach Schema F macht. Der Vorteil liegt aber auch darin, dass es in den Baukosten trotzdem nicht nach oben geht.
Das ist das Ziel, genau. Also wir gehen in unserer Planung so ran, dass wir eine Kostenschätzung, Kostenberechnung so machen, als ob es neu wäre. Und das ist quasi auch unsere Benchmark. Und dann wird man sehen, was für Materialien man finden wird. Also gerne auch natürlich bereits in den frühen Leistungsphasen, was bei öffentlichen Bauherren nicht möglich ist. Die können ja keine Materialien quasi vor Baugenehmigung einkaufen, zumindest heutzutage nicht. Aber das ist sozusagen so ein bisschen die Prämisse, dass man eigentlich von den Baukosten her das Gleiche hat. Und dann muss man aber flexibel genug sein, zu schauen, okay, die Materialien habe ich gefunden, die kann ich auch eins zu eins wieder einsetzen, ohne viel machen zu müssen. Es gibt aber auch Materialien, die würde ich gerne einsetzen, die sind aber gerade nicht so, sagen wir, in der Qualität da, sondern da muss ich sie aufarbeiten. Und deswegen könnten die gebrauchten Materialien auch teurer sein, als wenn man etwas Neues kauft. Und so ist es halt eine Mischung. Bei manchen spart man ein und bei manchen ist es vielleicht teurer. Und unterm Strich muss man halt diesen Neupreisdurchschnittswert einhalten.
Das gilt für die Energiewerte ja wahrscheinlich auch. Bei den manchen ist gebraucht, könnte sogar energieintensiver sein, je nachdem, was man damit anstellt, meine ich jetzt.
Da schneidest du ja ein Riesenthema an, weil Energieeffizienz bedeutet ja eigentlich, wenn man es richtig rechnet, nicht nur das, was ein Gebäude aktuell dann verbraucht, sondern auch, was der Verbrauch einer Energie und Ressourcen ist, um dieses, sagen wir, eine Wärmedämmung oder was auch immer, um die überhaupt herzustellen. Das wird ja nicht einberechnet. Und ein Gebäude, glaube ich, muss sehr, sehr lange mit dieser Wärmedämmung stehen, damit das überhaupt kompensiert wird, was es an Energie und Ressourcen verbraucht, diese Dämmung zum Beispiel überhaupt herzustellen.
Genau, das muss ja auf jeden Fall ganz klar aufgelistet werden, wie viel Energie wo verbraucht wird. Ich meinte, dass gewisse gebrauchte Materialien auch sehr aufwendig wieder aufbereitet werden müssten und dass vielleicht dann ein neues Material weniger Energie verbraucht als die Wiederaufbereitung. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das...
Ja, das müsste man austesten. Also ich glaube auch nicht, dass per se immer alles besser ist, was gebraucht ist, sondern ich glaube, man muss einfach auch hier einfach mit einem gesunden Menschenverstand rangehen und sagen, dass, also ich finde es jetzt komisch zu sagen, wir müssen alles nur Reuse machen, das wird so nicht funktionieren, sondern man muss wirklich schauen, es gibt auch natürlich viel nachwachsende Materialien, die ja auch ihre Vorteile haben.
Genau, und ich meine, wichtig ist ja auch, dass man, wie du eben sagst, mit Menschenverstand aufs Detail schauen, damit man nicht wieder dieses Phänomen hat, jemand baut ein Haus, das aussieht wie mit gebrauchten Bauteilen und dabei noch ziemlich schick aussieht und trotzdem sind die CO2-Werte nicht sonderlich gut. Also wie man das mal irgendwie auch richtig kontrollieren kann, es braucht ja eine Kontrolle. Also ich glaube, wir funktionieren einfach nicht so, unser Wirtschaftssystem funktioniert nicht so, dass alle plötzlich freiwillig darauf schauen. Eigentlich braucht es ja eine Kontrollinstanz, die wirklich überprüft, wie viel Energie oder CO2 wird denn da jetzt verbraucht.
Ja, das stimmt schon, aber ich meine, es geht ja nicht darum, dass wir mit gebrauchten Bauteilen, also sprichst du ja vielleicht auf eine Außenfassade und Fenster an oder sowas, ne, das geht nicht darum, dass wir mit dem, was wir machen, den GEG-Nachweis nicht erfüllen. Also wir haben trotzdem unsere Standards und dann muss man aber tatsächlich innerhalb dieser Leitplanken schauen, wie weit kommen wir. Also ich glaube, es geht nicht darum zu sagen, gebrauchte Fenster sind per se besser, sondern zu schauen, kann ich vielleicht die Rahmen wiederverwenden und neue Gläser einsetzen oder sind die Gläser vielleicht auch in Ordnung, wenn man sie irgendwie nochmal wie auch immer aufarbeitet. Keine Ahnung, also ich glaube, es geht nicht so sehr darum, Standardlösungen hier aufzuzeigen, sondern einfach aufzuzeigen, auch ein Fenster kann. Es gibt genug Gebäude, die 5 Jahre alt sind und schon zurückgebaut werden. Mit den besten Fenstern und den besten
5 Jahre.
Ja, oder 10 oder ja. sowas, ja. Und ich glaube, da sind wir immer noch in einem Bereich von Gebäudehülle, Bauteilen, Fenster, was auch immer, die sehr wohl auch in einem Neubau eingesetzt werden können. Und dann geht es eher darum, Konstruktionsprinzipien zu finden, um unterschiedliche Größen auch kompensieren zu können. Und dann hat es natürlich auch eine Auswirkung auf die Baukultur und die Ästhetik. Das ist sowieso klar. Aber meine Prämisse ist eigentlich nur, es geht nicht darum, stur zu sagen, das geht oder das geht nicht, sondern für jedes zu diskutieren innerhalb des Fachplanerteams mit Handwerkenden und ausführenden Firmen und da einfach die beste Lösung zu finden.
Was braucht ihr denn, dass die Wege dann frei sind? Also im Moment stehen ja gewisse Vorgaben, was Zulassung angeht oder auch Normen der Umsetzung vielleicht ja auch mal im Wege.
Das hast du ja nett ausgedrückt, genau. Ja, nee, klar. Da gibt's, glaube ich, ganz viele Sachen. Also letztlich finden wir, also das ist natürlich jetzt vielleicht auch ein bisschen idealisiert, aber wir finden natürlich schon, dass es, wenn man eine gute Zusammenarbeit hat auf der Baustelle mit dem Bauherrn und mit allen an der Planung und am Bau Beteiligten, dass man dann dort auch gemeinsam sich überlegen kann, wie man gemeinsam Haftungsrisiken entweder aufteilt oder reduziert oder dann auch zum Schluss kommt und sagen, okay, wir können das so nicht einbauen, weil das Risiko ist zu hoch. Also in der aktuellen Gesetzeslage gibt es ganz, ganz viele Sachen, wo man dann und zum Schluss kommen kann, das braucht man gar nicht erst anzufangen, weil das geht sowieso nicht. Aber erstens passieren da ganz viele quasi Veränderungen auch von Gesetzen aktuell. Also zum Beispiel das Abfallgesetz, wo es eben auch darum geht, dass Dinge, die ausgebaut werden, nicht per se zu Abfall werden, sondern dass man sie eben auch wirklich auch wieder benutzen darf, ja. Mhm. Nichtsdestotrotz ist Bauteilzulassung ein Thema. Es gibt ja immer die Zulassung im Einzelfall. Das ist aber auch aufwendig natürlich und da gilt es ganz dringend, vereinfachte Mechanismen zu finden, um sowas auch praktikabler zu machen, auch für kleinere Projekte oder auch für größere Projekte, ist ja egal, aber ja. Dass es nicht immer
Einzelfall bleibt dann. Ne?
Dass es ja. Nicht immer Einzelfall bleibt, sondern dass man vielleicht auch aus einer Einzelfallprüfung Rückschlüsse für andere gebrauchte Bauteile ziehen darf. Mhm.
Ja, also das wären alles wichtige Schritte auf dem Weg zu einer Standardisierung, die wir ja im Endeffekt wollen. Und was mich auch noch interessiert ist, ihr engagiert euch ja sehr stark, also ihr arbeitet an mehreren Projekten mit eurem Büro, ihr seid auf Veranstaltungen, ihr propagiert dieses Thema, ihr bildet fort, ihr bildet euch selber fort, aber ihr bildet auch andere fort. Das ist ganz schön viel, was ihr da die ganze Zeit macht. Ihr seid sehr aktiv, das kostet viel Energie. Was wünschst du dir, wer einen Teil davon übernehmen sollte auch? Also sei es die Kammer oder sei es andere PlanerInnen, was würdest du dir wünschen, dass das Ganze nicht auf so wenigen Schultern vielleicht liegt, nur das Thema?
Ja, da hast du einen guten Punkt angesprochen. Ja, also ich glaube, was wir brauchen, ist nicht noch mehr Veranstaltungen und mehr Talks, wo immer wieder das Gleiche gesagt wird. Also ist auch wichtig, weil manche Leute haben es vielleicht noch nicht gehört, aber ich glaube, auf der theoretischen Ebene sind wir gut aufgestellt. Ich glaube, wo wir auch gut aufgestellt sind, ist auf der Forschungsebene. Also da gibt es wirklich schon ganz tolle Namen, also ja, Andrea Klinge, Eike Rosbach, Dirk Hebel, you name it.
Der auch noch in den Podcast kommt.
Sehr gut. Da gibt es tolle, tolle Player, die da wirklich viel Vorarbeit schon geleistet haben. Und was es, glaube ich, braucht, ist der Transfer in die Praxis. Wir brauchen, ich sage jetzt Pilotprojekte, aber eigentlich müssen es nicht immer Pilotprojekte sein, sondern es dürfen schon auch mal Standardprojekte sein. Aber der Transfer von dem theoretischen Know-how und dem, sagen wir, wissenschaftlichen Know-how, was da ist, der muss in der Praxis erprobt werden. Und das sind dann letztlich die Referenzbeispiele. Und nur so kommen wir auch letztlich irgendwie zu einem, sagen wir, neuen Stand der Technik, ja? Also, weil Stand der Technik bezieht sich ja immer auf Erfahrungswerte. Mhm. Und wenn wir aber keine, sagen wir, neuen Erfahrungen schaffen, die in der Praxis auch erprobt sind, dann kommen wir da nie raus. Also, wir müssen eigentlich bauen und testen. Und dazu brauchst du den Mut von Kommunen, von privaten Bauherren, von PlanerInnen, von allen, die an der Planung, an den Projekten beteiligt sind, neue Wege zu gehen.
Mhm. Und den Mut auf politischer Ebene ergänze ich hier jetzt noch.
Ja.
Und in der Verwaltung.
Ja, das ist richtig, genau. Also letztlich ist es einfach der Mut. Und vielleicht auch da nochmal wirklich, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es immer auf die einzelne Person ankommt. Egal, wo die Person sitzt, in der Verwaltung oder als Bauherr oder auf der Baustelle oder wo auch immer. Es kommt immer darauf an, dass man selber auch sagt, okay, wo kann ich jetzt hier Verantwortung übernehmen? Das würde ich mir wünschen, dass da mehr Leute dazu bereit sind und sich nicht immer hinter DIN-Normen und anderen Haftungsrisiken und so weiter verstecken.
Wie geht's mit LXSY weiter?
Gut geht's weiter. Wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen. Wir wollen größer werden. Wir wollen dieses Thema auch wirklich in die Skalierung bringen. Wir werden uns im April auch verstärken. Wir werden in Zukunft auch mehr Wettbewerbe machen, uns mehr für größere Projekte auch in die Akquise gehen. Genau, und in der Hoffnung, dass wir auch MitstreiterInnen finden, die das mit uns machen.
Also wenn du jetzt gerade von Wettbewerben sprichst, wie sieht es denn da aus bei Ausschreibungen, was Kreislaufgerechtigkeit angeht? Wird das gefordert, noch zu wenig gefordert oder?
Ich finde, es wird zu wenig, also da steht ja immer was drin, so, man muss ja was reinschreiben, aber letztlich kommt es ja total drauf an, was für Büros eingeladen werden. Und ich finde das immer schwierig, wenn ich Wettbewerbsgewinne sehe, wo dann in einer hübschen Zeichnung dann Reuse-Fenster in die Fassade eingesetzt werden. Und letztlich fehlt aber der Beweis, dass es auch geht. Das ist immer das Schwierige an so Wettbewerben. Und ich glaube, wir müssen Wettbewerbe in Zukunft nicht nur mit schönen Bildern hinterlegen, sondern auch mit Strategien, wie man mit dem Bestand umgeht, wie man mit, und ich finde, ja, darum geht es. Also auch bei VGV-Verfahren ist es ja so, wir sind jetzt zu zwei VGV-Verfahren, haben wir uns erfolgreich beworben, wo tatsächlich eine Zirkularitätsstrategie gefordert worden ist. Also da ging es nicht so sehr, da ging es auch um Referenzen, es ging auch um eine baukulturelle Ästhetik und so weiter, aber es ging auch darum, wie stellt man sich dieses Projekt vor in der Umsetzung oder wie würde man so ein Projekt ansetzen und umsetzen und zu einem erfolgreichen Reuse-Projekt führen. Und da muss man sich dann am Anfang ganz, ganz konkret Gedanken darüber machen und das finde ich eigentlich einen ganz guten Weg.
Ja, das klingt wirklich super. Gerade, dass man wegkommt von diesen, nur wer die Referenzen hat, darf die 100. Schule bauen.
Ja, so. Genau. Ja. Weil letztlich ist es, also die Referenzen werden ja immer nach dem Typ abgefragt, ne? Und ich glaube, wenn man jetzt anfängt, ja, die Referenzen nach Kompetenz im zirkulären Bauen abzufragen, das wäre zumindest für unser Büro eine Riesenhilfe.
Ja. Und das würde alle anderen auch anspornen. Margit, ich danke dir vielmals für deine Zeit, die ja sehr kostbar ist, weil du so aktiv bist. Und dann sind wir gespannt, was demnächst von euch kommt.
Ja, danke, Kerstin.
Das war die erste Episode zum Thema Erprobung in der Praxis. Die nächste Episode erscheint am 1. Mai. Und zu Gast wird Professor Dirk Hebel sein, der am KIT, Karlsruher Institut für Technologie, unter anderem kreislaufgerechtes Entwerfen, Bauen und Rückbauen lehrt. Bis dahin eine gute Zeit. Der Podcast Architektur statt Planung wird konzipiert, moderiert und produziert von mir, Kerstin Kuhnekatt, in Absprache mit dem Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Bundesarchitektenkammer, Berlin 2024.